Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Beauties and Beasts, dem Podcast bei IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Du erfährst spannende Inhalte aus meinem Leben als Profi-Bodybuilderin und vielen interessanten Gesprächen mit meinen Gästen. Gemeinsam tauchen wir in die Welt des Fitness, Bodybuilding und Kraftsports ein. Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story.
Ja, von der Folge 144 zur Folge 183, genau 5 Monate später, darf ich Sie heute endlich wieder begrüßen und zwar zum 3. Mal im Podcast schon. IFBB Bikini Pro Kollegin Jule Schwäbe, herzlich willkommen, liebe Jule, und schön, dass du da bist.
Hey Johanna, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei bin. Ich bin gerade auf meinem Roller wieder zu meinem Airbnb gefahren, habe auch so im Kopf irgendwie nachgerechnet, wie lange es her war und wie lange ich schon im Podcast oder wie oft ich schon da war. Und ja, ich freue mich total, dass ich schon das 3. Mal jetzt dabei sein darf.
Das ist einfach so cool, weil wir so diesem Rhythmus auch treu bleiben, alle halbe Jahr ungefähr eine Folge aufzunehmen. Und das halt so cool ist, weil hier auch in 5 oder 6 Monaten einfach so extremst viel passiert und dementsprechend auch einfach viele präsente Themen da sind aus deinem Live, wo wir gerne drüber sprechen können. Vielleicht zum Einstieg jetzt erstmal, ich meine, die meisten, die dich verfolgen, die wissen das ja, dass du jetzt gerade nicht in Wien, aber auch nicht in Germany bist. Wie geht's dir denn heute jetzt einfach, Jule, und wo treffst du dich gerade so rum?
Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin aktuell in Indonesien auf Bali und ja, ich bin total in einer anderen Welt. Ich genieße die Zeit sehr. Es ist natürlich eine Art von Urlaub, auch wenn man natürlich nebenbei immer arbeitet, so, weil wenn man selbstständig ist, dann kann man natürlich nicht sagen, gut, ich mache das mal 4 Wochen gar nichts. Aber ich denke, ich kann hier gerade eine ganz gute Balance finden, einfach auch mal einen Tick abzuschalten, einige Aufgaben einfach auch wieder auf zu Hause zu verschieben, die nicht super dringend sind. Und mir zu sagen, okay, ich mache hier mein Daily Business, aber habe auch wirklich viel Freizeit, die ich mir gönne. Und deswegen geht es mir sehr, sehr gut. Ich habe eine gute Hautfarbe schon bekommen, auch wenn es zwischenzeitlich mal sehr rot war. Wird es jetzt doch eher wieder braun, nachdem meine Haut sich ja immer ganz abgepellt hat. Also Leute, hier schon mal kleiner Pro-Tipp. Unterschätzt nicht die balinesische Sonne. Die hat mich echt richtig weggehauen. Es waren nur ein paar Minuten, okay, sagen wir eine halbe Stunde, war es aber gut eingecremt in der Sonne und ich war einfach feuerrot. Und ja, das ist natürlich immer nicht so schön. Aber das habe ich jetzt überwunden und genau, deswegen geht es mir super.
Voll schön. Also jetzt, wie du mir gegenüber sitzt, hast du echt eine richtig schöne Bräune auch schon erlangt. Das sieht echt
danke,
sehr gut aus. Lass uns auch da gerne mal so einsteigen zu diesem aktuellen Ort, wo du bist und wie es auch so ein bisschen zu diesem Bali-Trip gekommen ist. Also war das für dich schon im längeren Voraus geplant oder war das so eine spontane Sache?
Das war schon seit ein paar Monaten geplant. Und zwar bin ich mit Jan hier und ihrer Schwester Hanna. Und John und ich sind beide ja sehr, sehr reiselustig und John möchte am liebsten auch die ganze Zeit an einem anderen Ort sein und wir sind da beide sehr gleich, dass wir eigentlich auch sehr gerne warme Orte mögen und deswegen haben wir schon letztes Jahr im Winter überlegt, okay, wo könnte man denn mal hinreisen, war eigentlich was geplant, dass ich jetzt auch schon auf Prep bin. So war zumindest die grobe Planung, was sich jetzt ein bisschen nach hinten verschoben hat, aber sie war halt auch dann in der Planung zu ihrer Prep und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen halt irgendwo hin, wo es warm ist, wo wir zusammen preppen können. Und für uns ist natürlich dann noch wichtig, vor allem in der Prep, dass wir einen Ort finden, wo wir ein gutes Gym haben, wo wir eine perfekte Ausstattung haben, wo wir halt keine Kompromisse eingehen müssen. Das wäre natürlich doof. Und sie hatte Bali vorgeschlagen und ich war am Anfang ehrlich gesagt relativ skeptisch, weil ich mir so dachte, okay, ob wir jetzt auf Bali so das Gym finden, wo wir halt wirklich 4 Wochen trainieren wollen. Und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut und dann haben wir eigentlich einen Gym gefunden, was gut aussah, wo es einen Hack-Squat auf den Bildern gab und so, das war uns halt total wichtig. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, machen wir. Und dann haben wir gebucht und ja, jetzt sind wir hier und es klappt das tatsächlich sehr, sehr gut. Das Gym ist echt cool. Gerade fürs Beintraining hat man eigentlich so gut wie alles, was man braucht. Im Oberkörpertraining fehlen mir ein paar Maschinen. Aber es ist jetzt okay für die Zeit, ich kann ganz gute Kompromisse finden und ja, ich genieße es sehr, es ist echt richtig, richtig cool.
Ich finde das mega cool. Für manche mag sich das vielleicht so ein bisschen crazy anhören, dass ihr dann auch explizit nach sowas euren Ort, wo ihr in Bali seid, ausgesucht habt, ne? Weil ich finde es halt so mega, weil ich das total fühlen kann und wahrscheinlich würde ich es genauso machen, da erstmal im Gym zu gucken, was ist das Equipment, ne? Und wie kann ich da explizit dann auch im Aufbau einfach weiter an den Themen arbeiten. Was waren denn so vor Beginn jetzt die Erwartungen für diesen Auslandsmonat dort und haben sich so deine Erwartungen und Vorstellungen bisher erfüllt?
Ja, was hatte ich für Erwartungen? Ehrlich gesagt hatte ich nicht so viele Erwartungen, weil ich bin mal jemand, ich informiere mich im Vorfeld gar nicht so extrem. Das hat seine Vor- und Nachteile. aber ich wusste, diesmal bin ich ja mit Jen und Hannah unterwegs und Hannah ist so eine, die alles wirklich sehr genau durchplant, die treibt sich auf TikTok rum und auf TikTok findest du ja jegliche Informationsquellen zu jeglichen Urlaubsorten und da hat sie wirklich ganz viele Dinge aufgeschrieben, die wir machen und ich lasse mich da eigentlich auch so durchtreiben durch das Programm, was sie uns so auferlegt. Das ist schon cool und dann kann ich auch immer sagen, hey, okay, heute komme ich mal nicht mit, es wird mir jetzt zu viel oder so, weil ich bin eigentlich auch immer jemand, ich brauche gar nicht so viele Aktivitäten im Urlaub. Ich kann auch einfach nur meine Routine haben, dann halt an einem anderen Ort, das enjoy ich dann auch sehr. Genau, also was ich auf jeden Fall sagen muss, was ich nicht so gedacht hätte, ist, dass man hier wenig zu Fuß geht, weil es gibt einfach so gut wie gar keine Fußwege. Also ganz, ganz selten hat man Fußwege, sondern du musst halt entweder auf der Straße gehen, musst halt Angst haben, dass du in 2 Minuten unterm Roller liegst, oder du nimmst halt ein Verkehrsmittel, weil es einfach keine Fußwege gibt. So, und das ist schon ein bisschen doof, weil du bewegst dich dann halt schon sehr wenig und du musst dann auch geplant dein Cardio machen. Entweder du gehst dann oder du fährst am Strand und gehst dann am Strand ein bisschen spazieren. Oder du machst es halt dann im Gym, aber mal so dieses spontane, okay, ich sammle jetzt ein paar Steps und mache hier eine Shopping-Tour, ist halt relativ schwierig. Und wenn du dich nicht geplant bewegst, dann bewegst du dich relativ wenig. Also das muss man auf jeden Fall wissen, beziehungsweise sich darauf einstellen. Und ansonsten ist es halt sehr günstig hier, was ja angenehm ist, gerade wenn ich das so mit den USA vergleiche, wo ich mich ja letztes Jahr auch relativ viel aufgehalten habe, ist es schon sehr, sehr angenehm. Die Menschen sind sehr offen, sehr, sehr höflich, freundlich. Also da bin ich auch sehr positiv überrascht. Also so Kriminalität haben wir bisher noch gar nicht mitbekommen. Wird es sicherlich ja auch geben. Es gibt auch natürlich Armut hier. Aber ich habe das Gefühl, die Menschen sind hier irgendwie glücklich, also mit dem, was sie haben. Also es wirkt nicht so, dass irgendwie Aggressivität herrscht oder Unmut oder irgendwie, ja, Unglück, sondern alle Menschen sind irgendwie relativ happy und ausgeglichen.
Mega, mega schön. Genau das wollte ich dich auch so fragen, so ein bisschen die Unterschiede jetzt zu den USA und was dir da persönlich auch besser gefällt, ja.
Ja, ach, es ist einfach so anders. Also ich muss sagen, die ersten paar Tage, als ich hergekommen bin, war ich so, okay, ich würde hier nicht länger als einen Monat bleiben, das halte ich mir nicht aus. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber erstmal kam ein kleiner Kulturschock, weil die Religion ist hier schon relativ präsent irgendwie. Also es ist halt sogar so, dass in jedem Apartment muss irgendwie so ein kleiner Tempel gebaut sein. Dann darf kein Stockwerk über einen Tempel gebaut werden, sondern es ist halt sehr, sehr strikt, was die Religion angeht. Überall liegen so kleine Opfergaben auf den Straßen. Das sind so kleine Tellerchen, wo dann so ein bisschen Kekse und Blumen drauf liegen. Das machen die einheimischen Frauen hier irgendwie für die Götter oder so. Das ist relativ präsent. Genau. Aber ansonsten, der Lifestyle ist halt relativ entspannt. So, und auch, was ich sagen muss, was ich nicht so erwartet hätte, wären so zum Beispiel, wenn du halt leicht bekleidet auf die Straße rumläufst, dann kommen da jetzt wenig, ja, Kommentare von Männern oder so, also klar, kommt eh immer vor, aber es ist jetzt nichts Krasses, wo du sagst, du fühlst dich unwohl die ganze Zeit, weil gerade so in einem Urlaubsort läufst du halt mal in Bikini rum oder einfach mal ein kurzer Hose Top und wenn du da dich jetzt voll die ganze Zeit unwohl fühlen musst, das ist einfach nicht so schön, aber habe ich hier auch gar nicht das Gefühl, wo ich mich schon sehr mit antworten musste, ist so die Tierwelt, weil ich bin nicht so ein Tierfreund, gerade so was so Eidechsen, Frösche, Schlangen angeht, bin ich schon relativ empfindlich. Aber ich habe dann auch gesagt, okay, es ist so ein bisschen eine, ja, Konfrontationstherapie hier, so, weil man gewöhnt sich halt schon dran. Ich bin jetzt 3 Wochen schon hier und wenn da jetzt mal ein Gecko an der Wand läuft, dann breche ich nicht in Panik aus, sondern dann denke ich mir erst, okay, der macht halt eigentlich auch nichts. Ne? So, deswegen, und ich habe mich so ein bisschen akklimatisiert mit dem Ganzen hier. Ich finde es richtig cool. Und keine Ahnung, irgendwie spielt in meinem Kopf schon so ein bisschen auch die Möglichkeit, ah, kannst du noch irgendwie verlängern? Kannst du irgendwie ein bisschen länger bleiben? Keine Ahnung, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber irgendwie, wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer Woche wieder zu Hause zu sein, dann ist einerseits eine Vorfreude da, aber andererseits auch so, okay, eigentlich ist es hier schon ganz nett.
Ja, das wollte ich dich auch gerne fragen, so ob du dir vorstellen könntest, dort auch längerfristig zu sein, weil gerade ja sehr viele, die auch ortsgebunden arbeiten können, schon in Richtung Bali jetzt auch gehen, zumindest für einige Monate.
Ja, vielleicht schon tatsächlich, vielleicht nochmal wiederzukommen und ein paar Monate zu bleiben, könnte ich mir schon vorstellen. Also hier sind halt auch relativ andere Menschengruppen, als ich sie kenne. Es sind hier viele Australier und mit Australiern hatte ich bisher eigentlich so gut wie noch gar keinen Kontakt, weil die treiben sich jetzt auch nicht in Amerika rum und auch natürlich nicht so häufig in Europa. Aber hier ist ja Australien relativ nahe. Und wir haben jetzt zum Beispiel die Australier kennengelernt, mit denen haben wir ein bisschen was unternommen und es sind total coole Leute einfach. Und man kann sich austauschen und man bekommt immer so einen anderen Blickwinkel auf die Welt, weil die einfach an einem komplett anderen Ort leben als man selbst. Und ja, es ist schon cool. Da gibt es so viele Russen, die sind so ein bisschen ihr eigenes Volk, haben auch hier ein bisschen schlechteren Ruf. Also ist natürlich nicht so, dass alle Russen sind, aber viele können sich dann hier halt nicht so gut benehmen. Und ja, es ist dann ein bisschen schwierig. Und viele Ukrainer sind auch hier und natürlich dann viele Einheimische. Und ab und zu hat man auch mal eine deutsche Stimme.
Ja.
Ja, also es ist so ein gemischtes Volk und es macht schon Spaß. Und was wirklich auch toll ist, sind so diese kleinen Cafés und Shops hier, die sind wirklich urschön. Die haben alle total kreative Namen. Die sind alle irgendwie dann anders aufgebaut. Die haben alles ein tolles Ambiente mit schönen Konzepten und kleine Boutiquen. Also das macht echt richtig Spaß, hier durch die Shops zu gehen und von einem Café zum anderen zu gehen. Und man kann hier schon so einen sehr gechillten Lifestyle leben, wenn man es möchte, ja.
Schön. Vermisst du irgendwas jetzt gerade so aus Wien oder halt so aus deiner Heimat eher?
Meine Küche vermisse ich. Also wir haben hier zwar eine Küche, aber ja, wir sind halt zu dritt und wir haben keinen Geschirrspüler. Das heißt, so dieser Dreck, der häuft sich schon relativ schnell an. Und wir haben zwar alle 2 Tage eine Putzfrau auch da, die ist auch dann immer, oh Gott, ey, die tut uns so leid, die hat mir echt immer viel zu tun. Aber es ist einfach anders, so das Fleisch ist ein bisschen anders, man hat irgendwie so ein bisschen Angst wegen der Wärme, ob da irgendwas passiert. Und wir haben, ja, also es ist einfach nicht ganz so wie zu Hause und es ist auch okay, weil ich habe hier sogar ein bisschen weniger Appetit, das hätte ich gar nicht gedacht, weil ich bin auch nicht jemand, ich kann immer gut essen, also ich habe nie Probleme damit zu essen. Außer jetzt gerade so einige Tage, da bin ich echt so, okay, ich habe einfach keinen Hunger und dann ist es schon schwieriger, auch die Meals reinzubekommen und ich glaube, das ist wegen der Hitze und einfach, weil mir meine Meals nicht so 100% gut schmecken wie zu Hause. Wir essen aber auch relativ viel aus jetzt, also die erste Woche war es gar nicht so, aber jetzt, ja, essen wir relativ viel auswärts, gerade Hanna und ich, dann ist ja auf Prep, die nehmen sich dann immer alles mit. Oder isst auch mal auswärts, wie ein Hähnchen mit Gemüse oder so. Oder ein Steak mit Gemüse. Aber hier kannst du auch wirklich relativ gut gesund essen. Es gibt eigentlich immer ganz gute Alternativen. Genau, und so passt es eigentlich ganz gut.
Ja, mega, mega schön. Auf was freust du dich so am meisten, wenn du an die Heimat denkst oder an Wien auch?
Ich glaube, auf mein Bett freue ich mich sehr und auf mein Gym zu Hause. Also ich kann jetzt leider nicht mehr im Pop-Gym trainieren, aber so das Gym trainiere ich jetzt und ich bin im Gold-Gym zu Hause und einfach so dieses clean, geordnete Gym, wo ich weiß, wo alles ist und wo ich alle Maschinen habe, die ich brauche. Darauf freue ich mich sehr. Und ganz wichtig, mein Magerquark, weil hier gibt es einfach keinen richtigen Quark. Also es gibt so ein bisschen Joghurt-Variation, aber auch keinen wirklich Lean-Joghurt. Und wenn der Lean ist, dann hat er irgendwie ultra viele Carbs. Also deswegen esse ich abends meistens aktuell immer was anderes. Deswegen freue ich mich sehr auf meinen Magerquark zu Hause.
Ja, mega, mega gut. Was sind denn jetzt so zusammenfassend deine bisher wertvollsten Erkenntnisse aus dieser Zeit in Bali?
Die wertvollsten Erkenntnisse, auf jeden Fall, dass ich mir viel Freizeit gönnen darf, wenn ich auch voll viel gearbeitet habe, dann ist es auch okay, wenn ich mir 3 Tage gönne, dass es auch okay ist, wenn meine Arbeit liegen bleibt, so, das ist auf jeden Fall aktuell in meinem Kopf auch präsent, dass ich dann manchmal schlechtes Gewissen habe, okay, du könntest jetzt mehr arbeiten. Und dann genieße ich aber trotzdem einfach und ich merke, okay, es passiert nichts Schlimmes. Es gibt auch noch einige Aufgaben, die kann ich morgen machen und es passiert nichts. Das ist etwas, was ich immer mir wieder auch vor Augen führen darf und was jetzt auch eine coole Bestätigung ist. Dann wertvolle Erkenntnis, ich liebe meine Routine und ich bin auch dann froh, wenn ich wieder zu Hause bin und ich bin auch froh, wenn ich mal wieder alleine bin. Also ich glaube, ich könnte keine besseren Travel-Partner haben als John und Hannah und wir verstehen uns richtig gut. Aber ich merke auch so langsam, dass es mir so ein bisschen fehlt, dass ich alleine bin. Weil ich bin ja auch sonst zuvor eigentlich immer alleine gereist, außer jetzt auf Wettkampfreisen. Und ja, das ist schon auch etwas, was ich sehr brauche und was ich auch crave, dass ich sehr viel Zeit mit mir alleine brauche. Und das, ja, das brauche ich auf jeden Fall zu Hause. Und noch ein Learning vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern ganz sicher, dass ich besser meinen Körper akzeptieren kann in dem Stadium. Weil es ist schon so, Jan ist ja gerade auf Prep und die wird gerade immer leaner und immer leaner und immer leaner. Und die sieht einfach unglaublich gut mit dem Bikini aus. Und dann ist man halt in der tiefsten Off-Season und stellt sich daneben und es wäre total leicht, jetzt sich selbst zu hassen, sage ich mal, oder seinen Körper einfach nicht schön zu finden, wenn man sich dann vergleicht. Aber ich schaffe es eigentlich ganz gut, dass ich mir sage, hey Jule, dein Körper hat auch gerade gewisse Vorzüge. Es ist einfach Teil dieser Journey, wie du gerade aussiehst, und du hast alle Berechtigung, dich wohl zu fühlen, und du bist gesund, du bist stark, und ich freue mich so richtig darüber, dass ich so aussehe, wie ich aussehe. Und klar, ich habe keine Bauchmuskeln, die extrem sichtbar sind, aber dafür habe ich schöne Kurven, und ja, fühle mich auch so wohl. Genau, was auf jeden Fall auch ein Learning, worauf ich sehr stolz bin, ja, was, wo ich froh bin, dass ich das gerade erleben darf.
Ja, finde ich mega, mega schön. Und jetzt auch für viele, die gerade zuhören, vielleicht einfach auch zu mitnehmen, weil ich hatte das auch bei dir in einem Beitrag gesehen, wo du geschrieben hast, so keine, zwar keine Apps oder einer Story, aber dann eben einfach andere Vorzüge, ja. Und einfach mega schönen Glut und alles. Und es gehört so dazu, Teil dieser Journey. Ich finde das, ja, da bist du einfach für viele, finde ich, ein großes Vorbild, wie du auch an die Sache rangehst, wie professionell du diese Phase gestaltest. Und fand ich jetzt total schön, dass es auch eine Erkenntnis von dir ist. Richtig cool. Bevor wir auch so jetzt auf das Thema Off-Season kommen, will ich noch kurz zum Thema Reisen drauf eingehen, weil es ja für viele jetzt bei uns in dem Bodybuilding schon so ist, dass wir halt einfach unsere Routinen lieben, unsere Abläufe und das am liebsten auch in unserer Küche und so weiter. Vielleicht hast du noch so ein paar Tipps für unsere Hörerinnen zum Thema Reisen oder eben woanders sein und trotzdem den Bodybuilding-Lifestyle weiterhin so zu leben, wie wir das halt auch lieben und entsprechend natürlich auch unsere Phase erfolgreich weitergestalten können.
Ja, absolut. Also eine wichtige Sache ist, sei bereit, Kompromisse einzugehen, weil du wirst niemals an einem anderen Ort 100% duplizieren können, so wie du es zu Hause hast. Und ich war früher auch immer so, dass ich dann dachte, okay, du musst es genauso haben und Gott, du hast nicht die Art von Haferflocken, und dann war ich total sauer oder keine Ahnung, irgendwie unzufrieden. Und hier diesmal bin ich halt so entspannt, dass ich sage, hey, okay, gut, wenn ich abends keinen Magerquark essen kann, dann esse ich halt Tempeh oder esse ich Avocado und Eier oder so. Und dieses Mindset im Vorfeld zu sagen, gut, für alles eine Möglichkeit, klar hast du einen Mealplan, aber selbst wenn der Mealplan relativ strikt ist, dann findest du mit deinem Coach bestimmt eine Lösung für den jeweiligen Ort. Geh da entspannt an die Sachen rein und sei einfach flexibel bei dem, was du tust. Das ist wirklich auch etwas, was ich früher gar nicht konnte. Deswegen bin ich auch früher gar nicht verreist, als ich so extrem streng mit mir war. Und seitdem ich halt diesen Ding ausgesetzt bin und einfach auch entspannt an die Sachen rangehe, ich glaube, das ist total gut. Und ansonsten halt die Dinge, die für dich unverzichtbar sind. Bei mir sind das beispielsweise Proteinpulver, und da auch nicht irgendwelche Proteinpulver, sondern schon die ich tatsächlich esse. So mein Bio-Juicy-Pass zum Beispiel. Das brauche ich einfach, weil es mir am besten schmeckt. Ich würde auch mit einem anderen Protein klarkommen, aber wenn man die Möglichkeit hat, es mitzunehmen, dann würde ich es auf jeden Fall mitnehmen und auch vielleicht ausrechnen, okay, wie viel Proteinpulver brauchst du ungefähr pro Tag? Was musst du denn insgesamt mitnehmen? Und ist es realistisch, dass du das alles in deinen Koffer gestaut bekommst? Und wir haben das zum Glück alles gut hinbekommen. Also wir haben uns das wirklich alles ziemlich genau ausgerechnet, auch mit den Supplementen. Und dann haben wir das so auf unsere Koffer so verteilt, dass wir eigentlich genau damit auskommen. Also es sieht doch nicht gut aus. Wir sind schon 3 Wochen hier, haben noch eine Woche und wir haben auch noch gute Vorräte. Also sollte eigentlich alles hinhauen. Das ist auf jeden Fall, ja, ein wichtiger Punkt, dass man sich das einfach gut vorplant, dass man dann überlegt, was brauche ich, und das dann genauso mitnimmt, ne? Und da natürlich gymtechnisch sich einfach im Vorfeld zu informieren, okay, an welchen Ort fahre ich, gibt es dann ein gutes Gym, und wenn nein, okay, ist es mir das wert, ist es für mich okay, dass ich meine Trainingspause mache oder dass ich nicht so gute Trainings habe. Wenn es einfach nicht wert ist, dann muss man halt abwägen, gut, dann fahre ich da halt nicht hin, sondern fahre in einen anderen Ort, wo es ein gutes Gym gibt, ne? Und da muss man sich auch nochmal ein bisschen umschauen. Bei vielen Influencern, die reisen, die haben meistens dann gute Orte, und da kann man sich ja dann ein bisschen was abschauen. Genau. Und ja, ansonsten einfach nicht so streng mit sich selbst zu sein, immer die Zeit zu genießen, ist für mich ein wichtiges Learning, was ich auf jeden Fall weitergeben möchte, und sich ansonsten gut im Vorfeld zu informieren und zu planen.
Ja. Mega, mega cool. Also lieben Dank dafür auch schon mal. Und jetzt halt lass uns mal so auf die letzten, ja, 5 Monate blicken. Wir haben die letzte Folge am 10. Oktober aufgenommen und damals so über den Weg von dir zum Bikini Pro gesprochen und auch über die Prep und dein Pro-Debüt, die erste Saison als Profiathletin. Danach ist jetzt schon einiges passiert. Müssen wir uns schon wieder gut daran erinnern, was da alles so passiert ist. Was hat so in deinem Life alles so getan, wenn du an diesen, also Zeitraum jetzt der im letzten halben Jahr denkst?
Ja, schon wieder krass, dass es einfach ein halbes Jahr ist. So, die Zeit fliegt so verdammt schnell, es ist so krass. Also erstmal, ich weiß gar nicht mehr im Oktober, wo ich da so gewichtstechnisch war, aber ich habe jetzt seit Diätende, also beim letzten Wettkampf, habe ich bestimmt jetzt 15 Kilo zugenommen. Was, wenn mir das damals jemand gesagt hätte, dann wäre ich so, okay, nee, bitte nicht. Und jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Also das Gewicht ist halt die letzten Monate wirklich einfach immer konstant hochgegangen. Es gab ja vielleicht mal eine Woche, wo es gleich war, aber es ist im Schnitt immer hochgegangen. Und das ist schon sehr beängstigend gewesen. Was halt geholfen hat, war immer Formbilder zu machen, die jede Woche an Stefan zu schicken und einfach das Go sich abzuholen, hey, es passt noch. Oder okay, pass jetzt mal ein bisschen auf, könnte auch schnell kippen. Ich habe auch letztens mit Stefan darüber gesprochen und er meinte so, okay, hätte ihm jemand gesagt, dass ich so viel wiege jetzt am Ende der Offseason, oder eigentlich ist es ja noch nicht mal das Ende, dann hätte er auch gesagt, mir nee, ist zu viel, aber der Look passt halt. Und deswegen ist alles cool. Und ja, ich habe mir viel gegönnt, ich habe mir erlaubt. Trotzdem bin ich immer meine Routinen geblieben, habe meine Prioritäten gesetzt und deswegen bin ich jetzt da, wo ich bin, wiegt diese 15 Kilo mehr. Habe das Gefühl, ich habe gute Muskulatur draufgepackt, habe natürlich auch viel Körperfett draufgepackt, aber ich weiß nicht, ob es bei mir Glück ist oder ja, wie sich das so, ob sich das auch in den letzten Jahren verändert hat. Also bestimmt, wenn ich jetzt mal mich mit zum Beispiel 2017 vergleiche, wo ich ungefähr auf einem ähnlichen KFA gewesen bin, aber es verteilt sich bei mir relativ gut. Also ich habe nicht so viel Körperfett am Bauch, das ist bei mir halt eher in den Beinen und am Po, aber auch ein bisschen am Oberkörper, an den Armen zum Beispiel. Aber das ist auch ein Prozess, also es ist halt nicht von einer Klassikerverteilung auch von Gott gegeben, aber ich bin der Meinung, dass man das schon verändern kann, wenn man verschiedene Aufbauphasen durchlebt, verschiedene Diätphasen durchlebt, eine Muskulatur draufpackt, dann sieht das Ganze auch einfach anders aus, auch wenn man einen ähnlichen Körperfettanteil hat. Genau. Das hat sich einerseits getan, also körperlich sehe ich eigentlich ja fast wieder aus wie ein anderer Mensch. Aber ich fühle mich wohl, klar gibt es mal Tage und Winkel und Bilder, wo man so denkt, okay, wow, okay, nee. Gerade auch jetzt, wenn man viel im Bikini rumläuft und so, dann ist es schon manchmal ein bisschen unkomfortabel, weil man es einfach anders gewöhnt ist von sich und seinem Körper, dass da halt einmal nicht diese Speckrolle rumhängt und die ist halt jetzt da. Aber es ist ja auch, dass ich es gerade schon sagte, ich kann das aktuell wirklich sehr gut akzeptieren. Ich weiß, dass sich das wieder irgendwann ändern wird und ich weiß, dass sich das einfach gerade alles auszahlt. Ja, genau. Und ansonsten in meinem Leben hat sich so hingehend mein Mindset doch ein bisschen verstärkt, dass ich ja im Dezember bei der Olympia gewesen bin, in den USA. Das war eine richtig coole Erfahrung, weil ich einfach so mich einen Schritt näher Richtung dieser Bühne visualisieren konnte. Und ich saß da im Publikum, ich habe die Bikini Girls oder auch andere Klassen natürlich live gesehen. Die sind neben mir gestanden, ich habe mir Bilder gemacht und es war so, wow, krass, das sind einfach meine Idole, die hier neben mir stehen. Und ich habe mir einfach wirklich probiert vorzustellen, wie es wäre, wenn ich jetzt auch auf dieser Bühne wäre. Und natürlich ist es noch immer sehr unrealistisch, aber es ist halt ein Schritt realistischer geworden. Und ich glaube, es war ein wichtiger Lernprozess für mich, mich einfach mal in dieses Setting zu begeben und in dieser Weise dazu zu lernen. Ja, das war eine richtig coole Erfahrung, muss ich sagen.
Voll schön, dass du das auch gerade von dir aus noch mit aufgenommen hast. Ich wollte dich das genau fragen, was so diese Olympia, dass du so hautnah dabei warst, für Auswirkungen hatte, so auf deine persönliche Vision auch, da wirklich komplett mittendrin zu sein.
Ja, also einerseits, na genau, das, was ich gerade sagte, man ist irgendwie einen Schritt näher zum Kopf. Andererseits ist es aber auch so ein, okay, die sehen richtig krass aus, wie das wird jemals schaffen. So ein Gedanke kommt natürlich auch dahin. Aber im Endeffekt, wenn man sich dann den Progress von diesen Mädels anschaut und weiß, die waren einfach auch mal an einem Punkt, wo sie nicht geglaubt hätten, dass sie da stehen. Na, das muss man sich einfach auch immer wieder vor Augen führen. Und mich auch dann wieder daran zu erinnern, hey, aber ich hätte ja auch nicht mal geglaubt, dass ich diese Pro-Card jemals bekomme. Und das hat mir aber auch gezeigt, dass einfach alles möglich ist. Und einfach auch mich mit Athleten zu umgeben, die genau das geschafft haben. Also das muss ich mir auch mal wieder vor Augen führen. So, ich bin ja im Team Vaju und ich habe viel Kontakt mit Stefan. Und für Stefan ist es so Normalität, dass er Olympiathleten hat. Ne? Und wenn ich mit diesen Olympiathleten zusammen bin, sei es Fabian Mayer oder Christina Brunauer, mit Urs habe ich jetzt weniger Kontakt, wir waren jetzt nicht dabei aus dem Team, Lisa Maiswinkel zum Beispiel, das sind einfach normale Menschen, Anführungszeichen, die es dahin geschafft haben und mit denen man so auf Augenhöhe kommuniziert und es zeigt mir einfach, okay, das ist möglich. So, es ist einfach so dieses, ja, es ist normal. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da würde ich mich jetzt so mit Amateurathleten umgeben. Dann würde ich auf diesem Amateurniveau bleiben. beziehungsweise auch nicht größer denken, weil die stehen ja dann noch einen Schritt hinter mir sozusagen. Und wenn ich aber mit den Leuten umgebe, die einen Schritt weiter sind, und zwar genau in diesem Ziel, wo ich sein möchte, dann bekomme ich auch das Mindset von denen übertragen. Und es wird für mich einfach ein Schritt realistischer, wenn das Sinn macht.
Ja, voll. Also kann ich dich total nachempfinden. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, auch wieder mal diese Erkenntnis jetzt hier hervorzubringen, was das Umfeld einfach für einen Einfluss auf uns Menschen hat, ne? Mega. Jetzt gerade auch, weil du davor gesagt hattest, so das Thema Off-Season, das ist ja so das erste Mal wirklich in diesem Rahmen eine Off-Season ist, mit dieser Länge auch, wo du so richtig strukturiert und ordentlich was draufpackst, sage ich jetzt mal in meinen Worten. Was sind denn jetzt so die Unterschiede zu deinen Aufbauphasen in deiner zuvorigen Laufbahn?
Ja, es ist komplett anders. Also ich würde sagen, bevor ich meinen ersten Wettkampf hatte, war ich ähnlich vom körperfitten Teil wie jetzt. Und ich war auch diszipliniert und committed, aber es war nicht so fortschrittlich, wie es jetzt war. Da habe ich meine erste Prep gemacht und dann hatte ich eine ganz kurze Off-Season zwischen meiner ersten und meinem zweiten Saison, weil das war dann der Sommer, den so 2 Monate oder nicht mal, vielleicht 6 Wochen, wo ich ein bisschen mehr gegessen habe. Das kann man nicht mehr als On-Off-Season zählen. Und danach, die Off-Season war keine Off-Season, sondern es war, okay, ich will so lean bleiben wie möglich. Und das über 1,5 Jahre oder ein bisschen mehr als 1 Jahr. Und dann bin ich wieder in die Prep gestartet. Und was habe ich da gemacht? Ich habe da wirklich auf den Makronährstoff genau alles getrackt. Ich habe vielleicht in der ganzen Off-Season 6 Mal auswärts gegessen. Und das aber auch eingetrackt. Das heißt, ich habe niemals nie getrackt. Ich habe nicht einen Tag, wo ich nicht diesen MyFitnessPal-Eintrag gefüllt habe. Und dementsprechend bin ich auch liegen geblieben, logischerweise. Ich hatte dann, keine Ahnung, 6 Kilo übers Daytrade oder so am Ende einer Offseason, die, wie gesagt, über ein Jahr ging. Und dann die Prep dementsprechend danach war dann auch so, dass ich dann am Ende viel zu dünn war. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon im Podcast besprochen. Das heißt, das war keine Offseason. Und die letzte Offseason, also die erste mit Stefan, die war schon so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich lasse jetzt ein bisschen mehr los, ich muss jetzt ein bisschen mehr zunehmen und ich mache genau das, was Stefan sagt. Aber ich habe halt wirklich immer noch zu 100% genau das gemacht, was im Plan stand. Und wenn ich dann mal ausgegessen habe, dann habe ich Stefan gefragt, der meinte, es ist okay. Das war halt aber auch, keine Ahnung, maximal einmal im Monat. Und es hatte nicht wirklich große Auswirkungen, logischerweise auf mein KFA. Und ansonsten habe ich immer komplett nach Plan gegessen. Und dementsprechend habe ich auch langsam und gut zugenommen. Und ich glaube, es war auch eine gute Off-Season, es war eine wichtige Off-Season. Ich habe in der Zeit auch Muskulatur draufgepackt. Und jetzt ist es halt wirklich so, dass ich sehr flexibel bin. Also wenn jetzt eine 65 Gramm Rice Pudding auf meiner Waage steht, dann esse ich auch mal 65 Gramm Rice Pudding anstelle von 60 Gramm. Und hier esse ich so gut wie jeden Tag gerade auswärts. Ich habe in den USA so gut wie jeden Tag auswärts gegessen. Aber einfach nicht so, dass ich gesagt habe, okay, fuck it all, sondern du hast trotzdem deine Struktur am Plan, den ganzen Tag. Und dann schaust du so ein bisschen mit Verstand, okay, wie kannst du das denn hier gerade austauschen? Und dann aber auch manchmal nicht mit Verstand, sondern einfach gesagt, okay, am Abend, gut, ich habe jetzt doch noch Bock auf die cheesy Pasta, so die ich mir einmal im Leben gegönnt habe, die vielleicht 2000 Kalorien hatte, keine Ahnung, weil wo ich dann an dem Tag lag. Habe ich dann aber einfach gemacht. Und dann bin ich aber am nächsten Tag zurück in die Routine gekehrt und ja, okay, vielleicht habe ich dann 100 Gramm mehr gehabt, 2 Wochen später immer noch wegen dieser Pasta, aber es war mir das dann wert. So, und wie gesagt, das Gewicht ist halt immer ein Stückchen hochgegangen und immer ein Stückchen hochgegangen, das war dann einfach immer noch okay. Und jetzt habe ich tatsächlich das Gefühl, also ich habe jetzt 3 Wochen das Gewicht eigentlich gut gehalten hier auf Bali, dass mein Körper so ein bisschen ein Setting Point gefunden hat, weil ich immer das Gefühl hatte, mein Körper muss eben gerade noch schwerer werden, er hat halt irgendwie das Bedürfnis danach, weil ich habe ja nicht ohne Kontrolle gefressen oder so. Klar habe ich mal hier ein Stück Schuck gesnackt und da mal irgendwie noch was on top, aber es war nie im Binge, also gar nicht. Und weil ich es auch einfach nicht gebraucht habe, ich bin ja auch satt. So. Und dann brauche ich nicht irgendwas Übermaß, sondern einfach mal so kleine Treats, die einfach gut schmecken. Und ich habe das Gefühl, mein Körper braucht das, mein Körper will gerade nicht da bleiben, wo er ist, der will einfach gerade wachsen, wenn es auch ein bisschen Körperfett dazu kommt. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, jetzt ist vielleicht mal ein bisschen, vielleicht kann ich das so ein bisschen einpendeln. Ich wiege jetzt ungefähr 72, 73 Kilo. Ja, ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, wenn ich zu Hause bin und wann wir die Prep starten, weil es ist auch nicht ganz klar. Es kommt jetzt ein bisschen auf meinen Progress drauf an. Und ja, also ich muss sagen, diese Off-Season ist einfach komplett anders in jeglicher Hinsicht. Ich trainiere gut, das habe ich immer getan. Ich habe auch in den anderen Off-Seasons immer sehr sehr intensiv trainiert, so dann hat es mir nie gemangelt. Aber ich esse einfach sehr frei, trotzdem mit Schutz und Plan mit Hirn.
Ja, richtig gut. Wie hast du denn so den Übergang von der Prep zur Offseason erlebt? Und gab es so Momente, wo es dir schon schwer gefallen ist, dann so diesen Wettkampflook zu verlassen?
Ja, schon, aber eigentlich nicht so wie früher, weil ich ja wusste, okay, ich brauche einfach ganz viel Fleisch jetzt gerade. Und wenn ich weiß, wie ich bin, dann wird da einfach gar nichts passieren. Deswegen war das schon auf jeden Fall so der Antrieb, also das Ziel, mir immer wieder vor Augen zu führen, das war mein größter Antrieb. Ja, und es gab immer wieder Tage, wo ich morgens aufgewacht bin und dachte, okay, jetzt ist zu viel. Jetzt hast du ein Stück Schoko zu viel gegessen. Jetzt siehst du kacke aus. Das war dann vielleicht mein Tag so. Am nächsten Tag habe ich mir wieder meine Form angeguckt und es war dann wieder, ja, es sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Dann ist wieder eine Woche vergangen und dann dachte ich wieder so, okay, jetzt ist aber Schluss, jetzt musst du wirklich aufhören zu snacken. So, und dann am nächsten Tag schaue ich mir meine Form an und denke mir so, es ist eigentlich voll okay, eigentlich fühlst du dich wohl. Und das war eigentlich immer genau so, dass ich so einen Moment hatte, wo ich dachte, oh Gott, es ist jetzt zu viel, dann aber trotzdem so weitergemacht habe, weil ich wusste, es ist jetzt der richtige Weg. Und es dann im Endeffekt auch gar nicht so schlimm war, wie es mir dann ausgemalt hatte. Und ja, habe ich mich dann so ein bisschen durchgehangelt.
Voll gut. Also gerade zu dem Thema jetzt oder auch zu dieser Frage kamen eben explizit viele Fragen der Mädels auch rein, weil ich schon so feststelle, das fällt den wenigsten leicht, ne, da wirklich auch rauszugehen. Es kommt natürlich auch immer darauf an, von was für einer Ausgangsform oder was sind überhaupt die Muster, wo man herkommt, ganz, ganz klar. Viele, die vielleicht jahrelang mega dünn waren, denen fällt es dann leichter, weil sie unbedingt mehr werden wollen. Und genauso gibt es halt auch das Gegenbeispiel. Was sind jetzt so vielleicht deine Tipps, du hast gerade schon irgendwas davon zu wissen gegeben, für die Mädels, denen das echt schwerfällt, diesen weicheren, runderen Look auch zu akzeptieren und halt, dass sich da so ein Schalter im Kopf umlegt, hey, ich muss jetzt nicht mehr in meiner Wettkampf-Shredded-Hype rumlaufen.
Ja, also es gibt nicht so den Geheimtipp. Es ist einfach so ein klassisches Ding von stell dich deine Angst und geh da durch. Wie sehr willst du wirklich dein Ziel erreichen und was bist du bereit dafür zu opfern? Weil du musst deine Bauchmuskeln vermutlich dafür opfern. Es gibt vielleicht zwei Mädels, denen du auf Insta folgst, die trotzdem, dass sie einen großen Booty haben, auch Bauchmuskeln haben. Aber wenn du das bisher nicht hattest, dann wirst du es vermutlich auch in Zukunft nicht haben. Und wenn du weiter wachsen möchtest, dann musst du das jetzt einfach in Kauf nehmen. So, und dann reduziere dich einfach nicht auf dein Äußeres. Es gibt so viel mehr, es gibt einfach so viel mehr als Bauchmuskeln oder Streifen in der Schulter oder ja, ein bisschen weniger Fett am Po. Und wenn wir uns darauf fokussieren und uns im Spiegel anschauen und uns einfach darauf fokussieren, was ist denn schön einfach an uns? So, klar sehe ich dann in meinem Po ein bisschen Zellulite, dann drehe ich mich ein bisschen in einen anderen Winkel und sehe, okay, aber so sieht es irgendwie cool aus. Und dann denke ich mir, ja, es ist halt wie so. Es ist einfach irgendwie hier so diese Akzeptanz. Und dich auch trotzdem schön machen. Also dann vielleicht dein Gesicht so ein bisschen mehr aufzuhübschen, wenn du das Gefühl hast, dir gefällt dein Körper nicht. So, dann schmink vielleicht ein bisschen mehr, dass du dich noch ein bisschen, dass du dich ein bisschen wohler fühlst. Mach schöne Bilder von deinem Gesicht und nicht von deinem Körper immer nur. So, das kann vielleicht auch helfen. Und ja, einfach alle Dinge an dir appreciaten, die du appreciaten kannst. Und dich vielleicht auch mit anderen Menschen darüber unterhalten, was denn in dir sonst so schön ist, auch in deinem Körper. So, weil in so einer Prep sind wir einfach so sehr darauf fokussiert, wie wir aussehen, dass wir alles andere ausblenden. Und da hilft es auch mal, sich von anderen Menschen vielleicht andere Blickwinkel zu gönnen und einfach auch mal Komplimente anzunehmen oder auch mal danach zu fragen. Es ist nichts Verwerfliches.
Ja, mega, mega schön. Was hat sich denn jetzt bei dir, wenn man so auf die Themen Training, Ernährung, Regeneration am meisten verändert? Also jetzt auch einfach im Vergleich zu der Prep, wo alles sehr, sehr strikt abgelaufen ist.
Ja, also wie gesagt, schon das mit den Mengen, die sind einfach nicht ganz so strikt mehr. Also klar, ich will da meine 70 Gramm morgens abwiegen und mache das auch, aber wenn da mal eine 72 steht, ist es egal. Ich mache jetzt nicht extra 5 Gramm mehr drauf. Ich habe Phasen, wo ich flexibler bin, wenn ich zum Beispiel mit anderen Leuten unterwegs bin oder wenn andere Leute mich besuchen, dann bin ich auch so, ja, okay, dann isst man halt 2, 3 Mal die Woche auswärts. Und ansonsten habe ich es eigentlich immer so gemacht, dass ich einmal die Woche auswärts gegessen habe. Und mir dann irgendwas gegönnt habe, aber dann auch unter der Woche zusätzlich zum Plan einfach dann nochmal nach meinem Meal ein Stück Chicken Schokolade gegessen habe, wenn ich das Verlangen danach hatte. Oder wenn ich an Rest Day Hunger hatte, weil ich irgendwie dann laut Plan nur 2000 Kalorien esse, dann esse ich halt einfach nochmal einen Proteinriegel am Top. So, das hätte ich früher niemals gemacht. Und jetzt denke ich mir so, ja, okay, aber warum sollst du jetzt hungern? Und es wird dich nicht umbringen. So, es ist einfach voll okay. Ja, also das Ernährungsthema, es ist auch immer noch so ein Finden von der Balance. Also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ach, ich bin jetzt 100% happy jeden Tag mit denen, die ich esse, und ich bin vom Kopf 100% befreit, und es float einfach nur. Natürlich mache ich mir auch Gedanken, weil ich bin Profiathletin, und wenn ich mir keine Gedanken machen würde um irgendwas, dann würde ich wahrscheinlich nicht zu meinem Ziel kommen, sondern ich denke immer noch darüber nach, was ich esse, was ich wann esse, was ich preppen muss, wie die Zusammensetzung meiner Meals ist, ob ich jetzt gerade auswärts essen kann oder ob ich nicht auswärts essen gehen kann, ob es gerade reinpasst oder nicht, ob ich es lieber lassen sollte. So, das ist immer noch in meinem Kopf, aber es ist halt einfach sehr entspannter geworden. Genau, und Trainingsthema ist eigentlich relativ gleich. Ich probiere mich gerade ein bisschen mehr auf Grundübungen zu fokussieren, beziehungsweise auf die Progression in wenigen Übungen, weil ich habe an mir mit Stefan gemeinsam Schwachstellen finden können. Also meine Schwachstelle ist eigentlich mein ganzer Körper, dass ich meine Muskeln brauche. Aber es gibt zum Beispiel Adduktoren, die ich unbedingt wachsen lassen muss. Und da probiere ich jetzt wirklich auch progressiv ganz klar zu arbeiten, dass ich immer diese eine Übung, den Adduktor an den Anfang meines Trainings stelle und da halt wirklich jede Woche ein bisschen mehr Gewicht nutze oder Wiederholung mehr mache. Genauso mache ich es mit der Hexquad oder mit den Hip Thrust, dass ich wirklich eins zu eins mitschreibe, wie viel Gewicht ich beim letzten Training genutzt habe und genau diese Übung priorisiere und dann genau da stärker werden möchte, weil ich weiß, dass ich dann gezwungenermaßen dort wachsen werde. Und es macht auch einfach Spaß zu merken, du bist stärker. Und du kannst dich immer noch jede Woche irgendwie steigern. Das ist schon richtig, richtig gut. Genau. Und ich mache vom Gefühl ein bisschen weniger Volumen noch. Aber dafür gibt es da wirklich eine gute Intensität. Am Thema Regeneration, wenn ich in Wien bin, dann bin ich einmal die Woche eigentlich beim Physiotherapeuten. Das tut mir sehr, sehr gut. Ich hatte zwischendurch immer mal wieder so ein bisschen Rückenschmerzen. Gerade so von der schweren Hexquad, dass sich da mal irgendwie so ein ISG-Gelenk blockiert oder irgendein Wirbel sich nicht so ganz gut anfühlt. Und es ist seitdem eigentlich komplett weg. Ich bin gut recovered. Eigentlich in fast jeder Einheit. Und falls nicht, mache ich mal einen extra Rest Day. Skippe aber auch mal einen Rest Day, wenn ich das Gefühl habe, ach, jetzt kann es sein, ich schon weiter trainieren. So. Das heißt, ich höre vielleicht sogar auch ein bisschen mehr auf meinen Körper und bin da auch flexibler.
Ja, mega, mega stark. Und du hast gerade schon gesagt, das Thema Progression und auch wie du trainierst. Ich meine, das sieht man, wenn man dich verfolgt in den Stories viel, was ich großartig finde, weil ja, das Thema immer wieder bei den Mädels, glaube ich, auch wichtig ist, ja, wie schaffen wir es da immer wieder über unsere Grenzen drüber zu gehen und uns zu trauen, auch da wirklich bei jeder Übung, ja, stärker zu werden und über unser Limit halt zu gehen. Und bei dir ist es einfach toll, weil du Leute da auch mitnimmst. Wie ist so vielleicht dein Mindset, wenn du jetzt so ins Training gehst, ne? Weil das erlebe ich ja selber bei mir auch. Ich schaffe es mittlerweile sehr gut, dass ich wirklich ein geiles Mindset habe, wenn ich ins Beintraining gehe, so. Aber ich finde halt, das ist so mega entscheidend, wie wir in dieses Training gehen und was da bei uns vorher kurz davor im Kopf passiert. Also, wie erlebst du das so bei dir, was das Mindset angeht für deine Trainings?
Total wichtig. Gerade wie du sagst, Beintraining ist für mich einfach heilig. Und das beginnt eigentlich schon am Abend zuvor, wenn ich ins Bett gehe. Dann weiß ich, okay, morgen steht Bein an, ich habe einfach richtig Bock. Ich habe richtig Bock und ich freue mich so sehr. Und dann ist es schon so der Gedanke, okay, du musst jetzt heute aber wirklich nochmal auf den Schlaf schauen, hast du wirklich deine 7 bis 8 Stunden drin. Und wenn ich das sichergestellt habe, dann gehe ich ins Bett und wache morgens auf und der erste Gedanke, heute Beintraining, richtig nice, habe richtig Bock. Und dann ist es bei mir meistens so, dass ich am Vormittag trainiere, so gegen 9 bis 10 Uhr. Und der Tag davor muss immer eigentlich gleich sein. Also damit fühle ich mich am wohlsten, dass ich so meine Routine habe. Ich stehe auf, ich esse mein Frühstück und Porridge, dann arbeite ich erstmal so 2 Stunden ungefähr, mache mich dann fertig, esse dann mein Pre-Workout und gehe dann ins Gym. Und das ist so diese Routine, die mir total viel gibt und die total mein Mindset festigt und meinen Fokus festigt, dass ich genau weiß, okay, das und das und das passiert vorher, bevor ich ins Beintraining gehe und dann bin ich ready to go. Und wenn ich jetzt am Abend ins Training gehen würde, auf einmal vorher irgendwie einen total krass anderen Tag hätte als sonst, dann würde es mir sicherlich schwieriger fallen, so einen guten Fokus in meine normale Leistung zu bringen. Und deswegen stelle ich das halt immer sicher, dass meine Routine eigentlich genauso ist. Und wenn es mal nicht so ist, dann ist es auch in Ordnung. Aber sagen wir zu 90% der, in 90% der Fällen ist es so. Und das tut mir einfach am allerbesten. Und ja, dann gehe ich einfach in die Session rein mit dem Wissen, okay, das wird jetzt einfach so fucking anstrengend, es wird richtig hart. Aber genau das brauchst du, um zu wachsen. Und ich schaue mir meine Gewichte an und dann weiß ich, okay, letzte Woche beim Adduktor, du hast deine 70 Kilo gemacht mit 13 Wiederholungen, du machst heute diese 14 Wiederholungen. Und dann quälst du dich dadurch, dass diese 14 Wiederholungen gemacht sind. Und wenn nicht, dann doof. So. Das ist halt erstmal nicht so cool. Und dann musst du halt überlegen, okay, woran kann es vielleicht liegen, dass ich vielleicht diese 14 Wiederholungen nicht geschafft habe. Und dann fragst du dich, okay, warst du nicht im Schlaf? Hast du vielleicht irgendwie einen Rest Day geskippt oder fühlst du dich allgemein nicht so gut? Und wenn du das alles ausschließen kannst, dann sagst du dir halt, okay, du kannst auch nicht für immer dich in jedem Training immer steigern. Es ist okay, schreib dich dann 13 Wiederholungen dann wieder auf, du darfst doch mal gleich bleiben, du wirst es halt beim nächsten Mal. Und das ist so das Meiste, was ich aktuell habe, und ich habe für vielleicht mal nicht so gutes Training nicht fertig zu machen, sondern es einfach zu akzeptieren, zu überlegen, woran könnte es gelegen haben und dann beim nächsten Mal einfach weitermachen. Ja, und dann ansonsten meine Pre-Workout-Routine mit meinen Supplementen gibt mir auch immer sehr viel. Es ist einfach auch so ein bisschen dieses Zelebrieren von dieser Routine, die mir wieder viel Halt gibt und viel Fokus. Und dann die Vision einfach sich vor Augen zu führen. So, warum machst du es gerade? Und eigentlich ist so der größte Spaß bei mir im Training, wenn ich einen richtig guten Pump habe, weil ich finde es nichts Geileres, als wenn du von einem Gerät absteigst und einfach merkst, wie der Muskel, den du trainieren wolltest, mit Blut zugelaufen ist und angeschwollen ist und du nach dem Adduktor eigentlich nicht mehr gehen kannst, ohne dass du da deine Adduktoren fett gegeneinander reibst. Das ist einfach ein sehr befriedigendes Gefühl. Oder wenn du, keine Ahnung, nach dem Hitze hörst, einfach den größten Po hast, den du dir vorstellen könntest. Und du dir einfach nur wünschst, dass es für immer so bleiben würde. So, das gibt für mich so die allergrößten Endorphine und darauf freue ich mich halt auch immer so extrem. Und wenn ich in einem Satz denke, boah, du hast keinen Bock mehr auf diese 2 Wiederholungen, dann denke ich mir, Jule, denk an diesen Punkt, den du gleich hast, wenn du diese 2 Wiederholungen einfach durchziehst und denk daran, wie das dann noch aussehen wird und denk vor allem daran, wie es dann langfristig aussehen wird. So, das sind so die Gedanken, die mich eigentlich gut durchpushen.
Ja, mega, mega coole Tipps auf jeden Fall auch dabei, finde ich cool. Auch so für direkt, ne, im Training, was man sich da vorstellen kann und dann auch wieder für langfristig. Also richtig gut. Was sind denn jetzt so deine, sag mal, größten Learnings in den letzten Off-Season-Monaten?
Ja, um zusammenzufassen, eigentlich, es gibt keine Extrapunkte für weniger KFA in der Off-Season. Also, na, natürlich alles bis zu einem gewissen Grad, aber muss ich halt jetzt gerade einfach auf mich betrachtet sehen, wenn ich es mit meinen vorherigen Offseasons vergleiche, es gibt keine Extrapunkte auf der Bühne, wenn du 5 Kilo leichter bleibst im Vorfeld, sondern vielleicht für eher Mindestpunkte, ja, langfristig gesehen. Und das ist so eine Sache, ja, die ist einfach so wichtig zu verstehen und die, also im Endeffekt, ich weiß es ja jetzt noch gar nicht. Ich weiß ja noch gar nicht, wie ich das nächste Mal auf der Bühne aussehen werde. Ich kann nur vermuten und hoffen, dass ich da einiges getan habe. Das ist ja auch irgendwie das Krasse am Bodybuilding, dass du in der Offseason jeden Tag alles gibst, perfektionierst und dann hoffst, dass noch der Diät irgendwie ein bisschen was am Progress da geblieben ist. So, was ist. Und du weißt es ja aber nicht. Aber es ist halt das Schöne, wenn du es trotzdem jeden Tag tust, dann weißt du einfach, du liebst genau das, was du tust. Ja. Obwohl du nicht mal die Gewissheit hast, dass da was sich verbessert, tust du es trotzdem und dann tust du irgendwie das Richtige für dich persönlich. Genau, das ist das Learning eigentlich. Und vielleicht auch daraus zu fließen nochmal, wie sehr ich Bodybuilding einfach an sich liebe und den Sport. Weil auch so meine Posing-Routine beispielsweise, ne, zu Hause pose ich eigentlich jeden Tag und hier auch. Und die Schuhe haben eigentlich immer mit dabei. Ich stelle mich eigentlich immer auf die Schuhe. Einfach, natürlich will ich Progress machen und mich verbessern, aber auch einfach, weil ich liebe, diesen Flow durchzugehen. Ja, und diese Runden zu drehen und mir eine gute Musik anzumachen und das zu recorden, mir das anzuschauen, zu schauen, okay, was gefällt mir da, was gefällt mir nicht so gut. Es ist einfach, ich feiere es so sehr und ich habe so ein beflügeltes Gefühl dabei. Es ist irgendwie irre. Und ich liebe Bodybuilding einfach. Ich liebe so das, was ich tue jeden Tag und ich will es einfach Stand jetzt bis zum Rest meines Lebens machen. Natürlich nicht immer Wettkämpfe, so, aber diesen Lifestyle, den ich gerade lebe, ich könnte es mir nicht anders vorstellen, es in irgendeiner Weise anders machen zu wollen. Und ich bin so privilegiert, dass ich das machen darf. Und ja, dass ich mir das selbst ermöglicht habe, macht mich sehr stolz, sehr dankbar. Und ich würde es genauso weitermachen. Und ich bin einfach sehr gespannt auf die Zukunft. So ist es immer so jeden Tag in meinem Kopf. Boah, Jubel, du bist, ich bin so gespannt, wie es in einem Jahr, was wir erleben in einem Jahr aussehen wird. Auch nur in einem halben Jahr. Ich bin so gespannt, was bis dahin passiert ist, wie du aussiehst, was du für Gedanken hast. Es ist einfach so spannend, weil ich weiß, dass ich jetzt gerade an jedem Tag irgendwie etwas dafür tue, dass ich mich entwickle. Und wenn man dann zurückschaut, ist die Entwicklung einfach immer nice.
Ja. Mega, mega schön. Du hast ja dich nun auch in der Zusammenarbeit mit Stefan entschieden, die Off-Season auch noch weiterlaufen zu lassen jetzt, erst kürzlich, und noch nicht direkt dann in die Prep für den Sommer zu starten. Vielleicht da, dass du uns mal abholst und die Leute, die zuhören, was hier so die Hintergründe waren und wann du diesen Entschluss gefasst hast und ob das für dich auch eine leichte Entscheidung war oder ob du da lange drüber nachgedacht hast, auch mit Stefan.
Ich glaube, das war wichtig für mich, das nicht von Anfang an zu sagen, okay, deine Off-Season geht jetzt so lange, weil das hätte mich vielleicht am Anfang schwieriger gestimmt, diese Off-Season so zu machen, wie ich sie mache, sondern ich habe mir gesagt, okay, ach, du gehst ja dann eben gerne wieder in die Prep, dann kannst du jetzt auch ein bisschen chilliger machen, was das Essen angeht, dann kannst du jetzt auch mal ein bisschen zunehmen, du wirst ja dann eh abnehmen. Und dann war so der Zeitpunkt gekommen, Januar, und ich hab's noch nicht so gefühlt. Also ich habe dann Stefan gesagt, hey, die Show würde ich gerne machen. Er sagt, okay, dann Diät statt während der Tag. Ist okay, cool, machen wir so. Und dann war es dann so 3 Wochen vorher, ist dann so, irgendwie fühle ich es nicht so. Und ich konnte es gar nicht so genau definieren, aber es war so, ich fühle mich noch nicht so, als hätte ich den Progress gemacht, den ich gerne machen möchte. Und ich glaube, irgendwie, es braucht noch mehr Zeit. Und auch hormonell habe ich mir gedacht, dass es bei mir noch nicht so 100% am Fliege sein kann. Also auch wenn die Blutwerte zum Beispiel stimmen, weil ich meine Periode noch nicht wiederbekommen habe. Aber das, obwohl ich jetzt lange auf dem höheren KFA bin. Ich hatte so ein bisschen teilweise Hautprobleme, gar nicht im Gesicht, sondern so ein bisschen am Rücken, was ich von mir aus ganz früheren Jugendzeiten kenne. Und was ich dann noch immer wieder im Aufbau ein bisschen gemerkt habe, wenn ich ein bisschen was an KFA zugenommen hatte, haben sich, glaube ich, meine Hormone einfach so ein bisschen durcheinander gebracht. Und dann kam also diese schlechte Haut dazu und dann war ich so, ich glaube, mein Körper ist gerade noch nicht so ready für den Prep. Und auch mein Körper irgendwie noch nicht so, ich habe irgendwie noch richtig Bock durchzuballern. Ich habe das Gefühl, mein Körper wächst gerade noch. Warum soll ich das unterbinden? Genau, das war so im Januar und dann habe ich mit Stefan gesprochen und wann würde eine Prep Sinn machen? Und er so, ja, okay, wir machen das mal genauso weiter bis Mai und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Und ob wir dann eine Prep starten für den Herbst oder für was auch immer. Und ja, jetzt haben wir Mitte März und dann schauen wir mal, wie es im Mai aussieht.
Mega, mega schön. Also ja, und spannend, weil du das gerade erzählst. Tatsächlich kenne ich es von mir selber, wenn man dieses Gefühl einfach noch nicht hat, dass man ready ist, jetzt in die Prep zu starten. Und gerade auch mit diesem Progress-Thema und Hintergrund. Also vor allem macht es ja dann auch Sinn für die Herbstsaison irgendwann in diese Richtung Mai, Juni, sich dann
vorzubereiten. Ja, total.
Ja. Wenn du jetzt nochmal so also an den Aufbau denkst jetzt, was persönlich fällt dir am leichtesten und was gefällt dir auch am besten? Und da verglichen, was gefällt dir hingegen so am schwersten?
Also ich liebe einfach Essen, ich kann gut essen. Ich bin nie eine schlechte Esserin. Ich war schon in der Schule, habe ich mehr gegessen als alle meine Freundinnen. Und es war einfach immer so, ja, okay, geht mir mehr. Ich esse auch noch den Nachtisch. So. Und auch Diäten fällt mir nicht schwer, weil ich einfach weiß, wie es ist. Aber wenn ich will, dann kann ich gut essen. Das heißt, ja, 6 Mal am Tag zu essen, gute Portionen, finde ich jetzt einfach super und gefällt mir sehr gut. Schwierig ist es dann mal, wenn mal die Verdauung vielleicht irgendwie so ein bisschen hakt, weil wenn sie gut ist, dann ist es auch bei höheren Essensmengen mir gar kein Problem. Aber es gibt schon mal so Tage, wo man ein bisschen verstopft ist und wo man das bisschen das Gefühl hat, man hat einen Blähbauch, da fühlt man sich einfach nicht wohl, weil dann hat man das Gefühl, man ist eh schon dick, weil man einfach mehr KFA hat. Wenn dann auch der Bauch raussteht, weil da irgendwie sehr viel Volumen drin ist, dann finde ich, sind so Tage, wo ich dann denke, okay, wow, ich wünsche dir gerade so eine Diät. Das ist aber ganz selten, weil eigentlich ist meine Verdauung gut, weil ich sehr darauf achte, aber es kann dann immer mal vorkommen, wenn du was anderes gegessen hast. Das ist schon was Schweres. Ja, und dann natürlich ist es schon schwer, auch den Körper immer in Veränderung zu sehen und auch immer diese Zahl auf der Waage zu sehen, wie die Werte hochgeht. Aber das habe ich ja, wie ich jetzt vorhin schon erklärt habe, eigentlich ganz gut gemeistert, indem ich auch so von Tag zu Tag gedacht habe. Ja. Aber ich denke, diese körperliche Veränderung ist immer etwas Schweres und da muss man sich einfach jeden Tag wieder neu vor Augen führen, wofür man es tut und warum.
Ja, mega schön. So neben dem Aufbauprojekt, sage ich jetzt mal, und deiner Pro-Laufbahn generell gibt es ja auch bei dir immer wieder Projekte, die du vorantreibst und einfach generell sau ehrgeizig bist, auch in Hin oder in Anbetracht jetzt aufs Business, ne? Was hat sich denn hier in den vergangenen Monaten vielleicht bei dir getan oder auch verändert? Vorhin hast du schon ein bisschen so rausgegeben, dass sich da jetzt ein bisschen was verändert hast, dass du eben auch ein bisschen lockerer an die Sache rangehst, ne? Aber gibt es da
Ja, genau.
Sachen, die sich bei dir verändert haben, ja?
Ja, ich bin besser daran geworden, Aufgaben abzugeben und Verantwortung abzugeben. Also ich habe jetzt seit August letzten Jahres ein weiteres Teammitglied bei mir, und zwar ist die Elena, die mit mir gemeinsam coacht. Und wir wachsen gerade sehr, sehr, sehr schön. Also ich freue mich sehr darüber, dass wir sehr viele neue Kunden an unserer Seite haben, begleiten dürfen seit jetzt. Seit August sind wir wirklich sehr, sehr gut gewachsen, und es macht mich sehr glücklich zu sehen, wie wir immer mehr Frauen einfach verhelfen können. Morgen zum Beispiel freue ich mich sehr drauf, haben wir beide einen Teamcall mit allen unseren Kundinnen zusammen. Und ja, es ist einfach schön, dann mal alle Gesichter so auf einem Hauch zu sehen. Es wird locker richtig crazy, wir natürlich auch total aufgeregt tun. Freue mich aber richtig, richtig doll. Genau, aber gleichzeitig, dass wir wachsen, kann ich auch immer besser Aufgaben abgeben und mehr Stress von mir nehmen und einfach auf anderen Menschen vertrauen in meinem Umfeld, denen ich vertrauen kann. Genau, das tut mir sehr gut, und trotzdem wächst es einfach. Genau, ich gehe so ein bisschen mehr mit dem Flow. Ich fokussiere mich viel auf Social Media, mache weiterhin viel auf YouTube, was mir auch sehr viel Spaß macht. Hatte ich, glaube ich, auch schon im Oktober gesagt, dass ich da wirklich einen Fokus drauf legen möchte, dass auch weiterhin passiert, und auch das läuft sehr gut und geht voran. Und ja, das sind eigentlich so gerade die Main-Projekte, mit denen ich sehr glücklich bin.
Ja, mega, mega schön. Wie wichtig ist es dir, so dein eigenes Business stetig voranzutreiben und was tust du dafür, um nicht, ich sage jetzt mal, nicht stehen zu bleiben?
Das ist eine gute Frage, weil manchmal habe ich schon das Gefühl, okay, du stehst jetzt gerade so ein bisschen, da muss jetzt irgendwas kommen. Ich glaube einfach so dieses sich immer neue Herausforderungen setzen. Einfach mal zu sagen, gut, ich baue jetzt mal ein neues Coaching-Modell auf oder baue mal eine neue Dienstleistung auf und bringe einfach mal was Neues raus, einfach mal schauen, wie es ankommt. Nicht zu viel darüber nachzudenken, sondern einfach mal das zu machen und sich neuen Herausforderungen zu stellen. Weil wenn du merkst, du bist in einem Trott, du bist in einer Routine, du machst jeden Tag dasselbe, dann wächst du halt logischerweise nicht mehr. Und du wächst nur, wenn du halt dich dann diesen neuen Herausforderungen stellst. Auch wenn es jedes Mal wieder eine Herausforderung ist, die anstrengend ist und die dich Überwindung kostet und die du im ersten Moment eigentlich nicht machen willst, weil davor sträubst du dich und denkst, ja, es läuft ja, aber ja, aber wenn du willst, dass es besser läuft, dann musst du halt noch mehr tun oder noch was anderes tun. Ne? Und das sind auch so Sachen, an die ich mich immer wieder erinnern muss. Und es ist auch immer okay, stehen zu bleiben, ne? Versteht mich nicht falsch. Du darfst auch nur stehen bleiben, wenn du zufrieden bist mit dem, wo du stehst. Du musst halt einfach nur wissen, dass du dann da bleibst und dann nicht weiter vorankommst. Und wie du schon gesagt hast, bin ich eigentlich eher jemand, der immer gerne, ganz, ganz gerne vorankommt und halt zurückblicken möchte und sagen möchte, hey, okay, cool, ich habe schon wieder was Neues geschafft. Genau. Und dann frage ich mich halt, gut, worauf hast du eigentlich gerade gar keine Lust? Weil im Endeffekt, ich weiß, was es ist. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich weiß, was es ist, was ich tun könnte, um noch besser zu werden. Und wenn ich dann nämlich hineinhorche und eigentlich direkt weiß, okay, das ist es, dann mache ich das.
Sehr geil. Und dann so richtig bewusst in diesen Wachstumsschmerz reingehen.
Ja, voll. Genau, das ist eigentlich.
Ja, mega. Das ist auch eine gute Überleitung so zum Thema Mindset und Mindset-Arbeit, weil du einfach da auch eine Inspiration, ein Vorbild für viele Mädels draußen bist. Du motivierst viele, bestärkst viele Mädels. Das ist Hammer. Also das ist einfach auch, dass ich das von außen wahrnehme, weil weißt du bist da mittlerweile einfach eine Persönlichkeit, die ganz, ganz viele Mädels kennen, verfolgen. Und du ziehst einfach so straight deinen Weg durch. Und das, ja, ist krass, weil das kriegt man einfach von überall aus mit, weißt du, wie das die Mädels so inspiriert. Und da vielleicht so die Frage jetzt an dich, Jule, was tust du, um aktiv so auch deine persönliche Entwicklung voranzutreiben?
Erstmal danke dir, dass du das sagst. Das freut mich sehr. Weil klar bekomme ich jeden Tag viel Feedback. Aber es sind dann immer so Nachrichten auf Insta und man sieht halt diese Menschen dahinter nicht so. Und dann klar, es kommt an und man freut sich sehr darüber, aber es ist auch total was anderes, wenn man es persönlich ge gesagt bekommt. Ich hatte es zum Beispiel im Herbst, als ich dann auf einigen Wettkämpfen war und dann Mädels einfach in Real Life zu mir kamen und mir das gesagt haben. Ich habe teilweise angefangen zu heulen, weil ich so dachte, oh Gott, wirklich? Meinst du es gerade ernst, dass du sagst? War einfach so. krass. Deswegen ist es immer schön, das zu hören und dass ihr auch genommen jetzt hier und das freut mich sehr. Ja, was ich tue, es ist gar nicht mehr so, dass ich jetzt so Tasks habe, wo ich sage, du, also klar, ich habe meine Journaling-Routine zum Beispiel, wo ich mir jeden Morgen aufschreibe, diese Person willst du gerne sein, langfristig, das sind deine Ziele und so erreichst du das. Aber auch da bin ich nicht so ultra streng. Also auch da zum Beispiel hier auf Bali habe ich selten gejournalt. So, wenn ich zu Hause bin, dann mache ich es so gut wie jeden Tag. Aber hier zum Beispiel, ich habe ein Buch dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht jeden Morgen an den Schreibtisch sitze und das schreibe, sondern dann, wenn ich es halt fühle, das ist gerade auch aktuell eher selten. Sondern es ist mehr so dieses, stell dich eine Herausforderung, weil daran wächst du. Oder auch, es war zum Beispiel von diesen Australiern, die ich immer erzählt habe. Es war so, okay, John und ich, wir haben die schon immer im Gym gesehen. Es war nur so ein Typ. Wir haben die schon immer gesehen, wir fanden die total cute. Aber der war immer so total in seinem Film. Der hatte sogar im Gym dann immer einen Pulli an, und obwohl es so super heiß ist, eine Mütze auf, lange Hose. Der hat sich total uninteressant gemacht und dadurch wurde er interessant. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn manche diese Ausstrahlung haben. Und wir hatten uns einfach nicht getraut, ihn anzusprechen. Beziehungsweise ich habe mich schon so ein bisschen damit abgefunden, okay, wir sehen ihn schon seit 3 Wochen jeden Tag und der wird nicht auf uns zukommen, wir irgendwie auch nicht auf den. Ja, irgendwie schade. So, und dann am nächsten Tag kam sein Freund ihn besuchen im Gym und der war total offen, hat dann so mit uns gequatscht. Und dann haben wir den auf Instagram gefunden, sein Freund, und dann haben wir ihn gefunden. So, und dann war ich so, oh Gott, schreibst du ihm jetzt eine Nachricht oder lässt es jetzt? Und dann war ich so, Jule, schreib dir jetzt einfach eine Nachricht. Wer weiß, was für eine Gelegenheit dir jetzt hier entgeht, wenn du dir nicht einfach eine Nachricht lässt. So, natürlich ist es unangenehm in diesem Moment. Aber ich wusste auch, ich habe einfach nichts zu verlieren, außer, dass ich gewinnen kann, eine neue Person kennenzulernen. So. Und dann habe ich ihm geschrieben und dann hat er auch geantwortet und dann haben wir uns getroffen und hatten eine coole Zeit. So. Und jetzt haben wir noch eine Woche mit denen zusammen und wir gehen morgen mit denen essen und gestern waren wir mit denen am Strand spazieren und es sind einfach richtig coole Leute, die auch Coaches sind, die auch nochmal andere Erfahrungen haben und mit denen man sich richtig cool austauschen kann. Und hätte ich einmal nicht diese Nachricht verfasst, wäre es nicht dazu gekommen. Das heißt, eigentlich nur das zu tun, wovor ich Angst habe in dem Moment. Was total unbegründet ist, davor Angst zu haben, aber es ist natürlich immer so, hey, jetzt in einer Person anzusprechen, ist irgendwie auch irgendwie dann unkomfortabel, ne? Ja, und jedes Mal, wenn ich merke, oh, das ist ein Schmerz, da willst du nicht rein, probiere ich mich da rein zu pushen. Und das ist eigentlich das größte Entwicklungspotenzial. Weil allein dadurch habe ich wieder jetzt das Neueste dazugelernt. Und dadurch kann ich irgendwie wieder was für meinen eigenen Weg mitnehmen und schauen, wie ich es anwenden kann, was mich voranbringt. So, das heißt, ich probiere so viel Erfahrung zu sammeln wie möglich eigentlich. Ja, ich glaube, das ist es eigentlich.
Voll, voll. Also ich glaube, es ist auch gerade eine ganz tolle Message, so dieses stell dich deine Angst, geh dahin, wo es unbequem ist. Mega, mega cool. Jetzt will ich auf jeden Fall mal noch so zum Thema Umfeld kommen, weil so straight seinen eigenen Weg durchzuziehen, ist jetzt auch nicht immer gerade leicht. Das erleben ja auch schon viele bei uns in dem Sport, die ihre Projekte so zielstrebig verfolgen, dass sie da schon auch manchmal vielleicht negative Reaktionen vom Umfeld bekommen oder vielleicht das Umfeld sich einfach auch verkleinert. Ja, häufig kriegt man vielleicht auch Kritik, wie auch immer. Also wie ist es bei dir, Julie? Erhältst du da mittlerweile irgendwie großen Support oder auch mal starken Gegenwind? Und wenn ja, Gegenwind, wie gehst du damit um?
Ja, also ich denke, je mehr du von dir zeigst, desto sensibler bist du auch, beziehungsweise desto mehr Angriffsfläche bietest du einfach, das ist ganz klar. Und dafür habe ich mich ganz bewusst entschieden, dass ich relativ viel von mir zeige, preisgebe und dadurch einfach auch mehr Angriffsfläche biete. Und gerade so auf Plattformen wie YouTube, ist relativ krass, da kommt auch mal nach und zu, denkst, ja, danke. Also das sind sehr unschöne Dinge, die einem da manchmal in den Kopf geworfen werden. Und ich erwische mich dann auch immer, dass ich dann 100 positive Kommentare habe und einen Kommentar, der negativ ist. Und dann kriegst du diesen einen Kommentar nicht mehr aus dem Kopf und denkst dir, Alter, warum kriegst du diesen einen Kommentar nicht mehr aus dem Kopf? Es gibt 100 andere Leute, die dich gerade bestärkt haben mit dem, was du tust. So. Aber dann probiere ich auch mit Freunden darüber zu reden und diesen Kommentar vielleicht mal so ein bisschen zu begutachten. Okay, inwiefern hat diese Person vielleicht recht? Inwiefern hat sie vielleicht nicht recht? Und dann auch mal zu akzeptieren, okay, sie hat vielleicht auch mal recht in einigen Sachen. So nicht, dass sie jetzt im Recht damit ist, irgendwie über mich zu urteilen oder mich zu beleidigen im Internet unter anonymem Namen ohne Profilbild, so dass dazu ist sie nicht im Recht. Aber er steckt es schon Fünkchen Wahrheit drin und vielleicht kann ich mich selbst auch mal hinterfragen. Ne? Weil es ja nicht mal so, dass Hate immer nur gelogen ist, sondern vielleicht sind da auch Sachen drin, okay, ja, vielleicht können diese Person recht haben, was kann ich denn ändern? Oder möchte ich etwas ändern auf Basis dieses Kommentars? Das heißt, ich sehe Hate auch um jetzt Möglichkeit dann zu wachsen und probiere das so zu sehen, auch wenn es dann weh tut. Es ist eigentlich so wie Leute, die dir einfach etwas sagen, was sie denken, ohne ungefiltert. Ungefiltert, die sagen, was sie denken. Und das machen die meisten Leute ja nicht, die dich auf der Straße sehen oder die mit dir sprechen. Das würden die meisten Leute ja nicht machen. Ist aber trotzdem total interessant, weil du willst ja eigentlich schon wissen, was denken die Leute über dich, wie kommst du nach außen an? Und dann ist so Hate eigentlich die Möglichkeit, mal zu erfahren, okay, was denken denn manche Leute einfach über dich und willst du, dass so über dich gedacht wird? Ist diese Person im Recht oder nicht? Und ja, also was ich eigentlich sagen möchte, ich probiere daraus immer was Positives für mich zu ziehen und dann natürlich aber auch das gehen zu lassen. Ne? Und einfach mir dann auch vorzustellen, was sind denn das für Leute, die sowas schreiben? Weil ganz ehrlich, so Johanna, wir beide würden uns niemals am PC setzen, Fake-Profile erstellen und bei irgendjemandem scheiß Sachen schreiben. Und was, ja, also würde einfach keiner machen von uns. Und dann fragt man sich, was können das nur für Menschen sein? Ja, armes Würstchen. Ja, und so probiere ich damit umzugehen.
Voll, voll gut. Ich glaube, es ist auch richtig so. Und ich denke, viele, die vielleicht ja auch Instagram machen und da das einfach schon mal erlebt haben, die wissen auch genau, was du meinst mit diesem, du kriegst 100 positive Kommentare und einen, ja, es ist immer leicht gesagt, das auszuschalten, aber cool, cool, was du für einen Weg da findest, damit auch umzugehen. Wie hat sich denn vielleicht auch irgendwie dein, das nochmal so das Thema Umfeld und Veränderungen dazu, generell, wie hat sich so dein Umfeld verändert, auch in den letzten Monaten oder auch Jahren?
Ja, gute Frage, weil früher, also bevor ich den Sport gemacht habe, hatte ich logischerweise eigentlich, was ist logischerweise, aber hatte ich keinen Kontakt zu Wettkampfathleten, habe so komplett mein Ding allein gemacht und jetzt besteht mein Umfeld eigentlich nur noch aus Wettkampfathleten. Also es zahlen wenig Menschen an, mit denen ich viel Kontakt habe, die nicht zumindest irgendwie in diesem Thema drin sind. Und es ist auch das, was ich schon sagte, ich probiere mich halt dann auch mit diesen Menschen zu umgeben, die schon weiter sind als ich, weil ich dann von denen lernen kann. Aber mein Umfeld ist auch sehr klein. Also es ist, wenn ich vor allem zu Hause bin, dann gibt es wenig Menschen, mit denen ich tagtäglich kommuniziere. Es gibt niemanden, den ich jeden Tag sehe. Sondern ich bin sehr viel alleine und ich mache gerne mein Ding. Und ich lasse mich halt auch viel über Social Media und YouTube vor allem auch inspirieren. Ne? Und schaue halt, dass ich mir die Videos von den Menschen angucke, die so da schon sind, wo ich halt gerne hin möchte.
Ja, ja. Das finde ich auch eine, also tolle Botschaft auch an der Stelle wieder, was wir vorhin eben schon hatten, weil du auch sagtest, hey, dann umgebe ich mich halt gerne auch mit anderen Profiathletinnen oder über Social Media gucke ich mir da welche an von den Olympians und so weiter. Mir ist es jetzt erst gekommen, eben durch unser Gespräch, weil zum Beispiel die Christina Brunauer hatte ich letztens eingeladen zu einem Athletinnen-Treffen, die jetzt dann eben auf die Bühne gehen, die Mädels, weil ich dachte, das gibt einen guten Push so und ist eben cool, ne? Die guckt auch nochmal ganz anders auf die Mädels drauf, was das Posing angeht und so weiter. Und genau da habe ich das festgestellt, was du jetzt sagtest, Julia, wo du meinst, hey, im Endeffekt, die redet auf einmal, wie sie auf die Olympiabühne draufsteppt. So, und bei den Mädels geht es darum, dass die zum allerersten Mal auf eine Bühne draufsteppen. Und irgendwo ist es aber ja wieder das Gleiche so, ne? Aber für die Mädels ist es dann so geil, weil die dann einfach das bringt automatisch das Mindset oder das gibt dir einen Push. Also mir hat es auch einen enormen Push gegeben, wie da einfach Christina so ganz locker redet, ja klar, so laufe ich auf die Olympiabühne rauf, ne? Und automatisch identifizierst du dich auch irgendwo dann damit oder kannst es dir besser vorstellen. Und deswegen sehr cool, was du jetzt auch gerade sagtest, so hey, gerade wenn die Leute nicht in der nahen Umgebung sind, sind ja dann die wenigsten, dann gucke ich mir halt einfach über YouTube-Videos an und lasse mich dadurch inspirieren. Also finde ich cool. Wenn wir jetzt auch so zum Thema Ausblick kommen bei dir jetzt auf dieses Jahr, du hast es vorhin schon so ein bisschen gesagt, jetzt bis Mai erstmal weiter Aufbau und dann mal schauen, hast du für dich schon eine persönliche Planung, dass du sagst, hey, die Wettkämpfe würde ich gerne machen in der zweiten Pro-Saison oder lässt du es dir so ein bisschen offen jetzt, was dann im Mai rauskommt?
Ich lasse mir ehrlich gesagt sehr, sehr weitläufig offen, weil ich einfach gar nicht weiß, ob es jetzt in die Prep geht oder nicht. Und dann will ich mich so sehr auf eine Show fokussieren, wo ich nicht weiß, wird es passieren oder nicht. Sondern ich weiß, dass immer Pro-Shows sein werden, das ganze Jahr. Ich kann mir auch theoretisch 2 Wochen vorher noch eine aussuchen, in diesen Vertrag unterschreiben und dahin fahren. Deswegen, ja, es kommt, wie es kommt. Also ich mache mir da ehrlich gesagt gerade auch keine Gedanken. Ich fokussiere mich einfach auf das Hier und Jetzt so in dieses, okay, ich will einfach alles aus jedem Tag rausholen. und einfach wachsen, weil das ist im Endeffekt das Ziel.
Ja, was ist so dein persönliches Ziel für deine zweite Profisaison?
Mein Ziel ist, dass ich eine Top-10-Platzierung mache auf einer Pro-Show. Ja, das ist für mich ein realistisches Ziel. Und langfristig will ich natürlich auf jeden Fall auf die Olympia kommen. Und wann es passiert, passiert es halt so. Aber für dieses Jahr wäre ich, also damit wäre ich zufrieden, wenn ich eine Top-10-Platzierung mache.
Ja, mega, mega schön. Wo siehst denn du dich so in den nächsten 5 Jahren? Machst du sowas, dass du dir das vorstellst oder kannst du dir das überhaupt vorstellen? Oder ist es für dich zu schwierig, die nächsten 5 Jahre so zu prognostizieren?
Ja, also klar, es ist schwierig, aber wenn ich es mir jetzt aussuchen würde, dann wäre ich auf jeden Fall in den nächsten 5 Jahren mindestens einmal auf der Olympia gestartet, und ich könnte nur davon leben, dass ich mein Social Media so mache, wie ich es mache. So möchte ich, also stelle ich mir mein Leben vor.
Ja, mega, mega schön. Jetzt will ich noch zum Ende hin. Die Fragen haben einfach nicht so gut in den jetzigen Ablauf gepasst. Wenige Fragen stellen von der Community. Und zwar einige, die das vielleicht gar nicht mehr so wissen, weil es einfach schon ein paar Jahre zurückliegt, wie du denn damals zum Bodybuilding gekommen bist und auch wie du zu Stefan gekommen bist. Denn es ist ja heutzutage gar nicht so leicht, den für sich passenden Coach zu finden.
Ja, total. Ich bin zum Bodybuilding gekommen, weil ich früher mit 14, 15, 16 YouTube-Videos aus Amerika geschaut habe, wo Bikini-Athletinnen ihr Leben gezeigt haben, gebloggt haben. Fand ich richtig, richtig cool. Aber es gab es in Deutschland, zumindest in meiner Welt, nicht so. Es war bei mir gar nicht präsent. Und dann irgendwann so ein paar Jahre vergangen. Ich habe getrainiert, trainiert, trainiert und ich wollte eine Herausforderung. Dann habe ich Marie Steffen gefunden, die Coach auch war in Hamburg, wo ich gelebt habe zu der Zeit. Und habe dann mich von ihr auf die Bühne, also für die Bühne vorbereiten lassen. Habe mit ihr 3 Saisons gemacht. War auch richtig cool, war auch erfolgreich. Und habe dann irgendwann gemerkt, okay, ich brauche so diesen Switch. Und ich möchte auch zum FSC gehen. Und dann bin ich zu Stefan gekommen, weil Marie hat auch keine Weltkampfathleten mehr vorbereiten sollte. Und ich wusste, okay, ich muss das Ganze jetzt irgendwie noch mal auf eine professionellere Bodybuilding-Ebene bringen. Und da war Stefan einfach der perfekte Coach. Und wie ich zu ihm gekommen bin, durch eine andere Athletin, eine Freundin von mir, die Anna Neumann, die ich auf Wettkämpfen noch kennengelernt hatte und die mir dann so ein bisschen von Stefan erzählt hatte. Und ja, dann habe ich ihr auch mal geschrieben und dann ging es eigentlich sofort los.
Mega, mega schön. Jetzt hätte ich auch ein richtig, richtig gutes Team auf jeden Fall, was matcht, so wie man es auch sehen kann. Wenn du jetzt an die Bühne denkst, damals auch so, was war damals dein Warum und was ist heute dein Warum, Wettkämpfe zu machen?
Ja, finde ich eine schöne Frage. Damals war es irgendwie so, glaube ich, dieses, okay, ich will einfach mal bewertet werden. Also ich will einfach mal wissen, was kann ich schaffen und wie sehen das so objektive Judges, und mich mit anderen messen, das einmal auszuprobieren. Und habe ich einfach gemerkt, es war wirklich so, seit dem ersten Moment, wo ich auf der Bühne war, ich fühle es so richtig krass und finde es richtig cool und ich will es irgendwie nochmal machen. Und klar, wenn dann der Erfolg kommt, dann motiviert es auch noch und dann will man ja auch nicht aufhören. Und heute, ja, was ist mein Warum? Es ist einfach dieses, mir selbst beweisen können, dass ich mir genau das kreieren kann, wie ich es mir vorstelle. So dieses, ich will einfach so hart und möglich arbeiten, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. So dieses befriedigende Gefühl und diese Gewissheit von Kontrolle über meinen Körper, über meine Gedanken, über meine Disziplin, dass ich da hinkommen kann. Und das will ich mir einfach selbst beweisen. So, also ich könnte jetzt nicht aufhören mit dem Wissen, du hast nicht alles rausgeholt. Du hast nicht, so lange wie du kannst, alles dafür gegeben, um dorthin zu kommen. Und das ist mein Warum.
Voll schön. Es passt auch total irgendwo zu dieser nächsten Frage eines Mädels, die hat gefragt, woher weiß ich denn, ob ich die richtige Genetik habe für die Bühne?
Weißt du nicht, wenn du es nicht probiert hast. Wenn du nicht mal eine Aufbau gemacht hast und dann eine Prep gemacht hast und dich einfach mal von einem Coach hast einschätzen lassen. Wenn du dich nicht einfach auch mal neben anderen Mädels auf die Bühne gestellt hast. Erst dann wirst du es wirklich richtig wissen.
Ja.
Also, try it. Wenn es in deinem Kopf ist, mach's.
Go for it. Oh ja, finde ich gut. Und vielleicht noch eine jetzt so, die dazu zwar gar nicht so passt, aber das Thema ist halt bei vielen immer noch sehr, sehr oder immer wieder sehr präsent, das Thema leistungssteigernde Substanzen, ob du jetzt noch natural bist oder sich da auch was verändert hat.
Ich hatte es ja schon im letzten Podcast erzählt, beziehungsweise, dass ich immer gesagt habe, dass ich, bis ich Profiathletin bin, immer natural bleiben möchte. Weil wenn ich schon vorher was unterstütze, dann, okay, habe ich schon sehr viel Pulver verschossen und wenn ich dann Profi werde, ja, ist cool, aber dann ist halt auch irgendwie die Reise relativ bald vorbei. Beziehungsweise, ja, da ist vermutlich ja nicht so viel Potenzial und ich habe es halt komplett natural dann geschafft, Profi zu werden, worauf ich auch sehr stolz war. Und da dann die erste Pro-Show anstand, habe ich mit Jeff zusammen entschieden, ein wenig nachzuhelfen mit einer kleinen Dosis und einfach mal zu schauen, was passiert. Und das war im Sommer, dann vor dem Profi-Debüt. Und seit dem Aufbau tatsächlich bin ich natural geblieben. Genau. Und jetzt schaut man halt, okay, wie ist die Entwicklung? Und dadurch, dass jetzt eben alles gut gelaufen ist, haben wir da auch keine Notwendigkeit erstmal gesehen.
Ja. Sehr gut. So, dann haben wir an sich auch diese Community-Fragen schön abgearbeitet. Und ich fand, Jule, da waren jetzt wieder ultra, ultra viele Botschaften mit dabei. Vielleicht aber einfach nochmal zum Ende hin jetzt die Botschaft von dir raus an die Welt zum heutigen Tag. Darf auch eine sein, die schon mit dabei war, für die Mädels und Jungs, die da gerade zuhören.
Yes. Geht auf Reisen und sprecht die Leute an, die ihr ansprechen wollt. Tut die Dinge, die ihr tun wollt. Das Leben ist einfach zu kurz, um es nicht zu tun. Aber seid auch vernünftig, macht keinen Scheiß. Denkt an die Zukunft. Aber ja, tut auch die Dinge, die ihr in dem Moment fühlt und sammelt die Erfahrungen, weil das kann euch keiner geben, es kann euch keiner so erzählen, dass ihr es genauso fühlt wie diese Person. Lebt euer Leben und enjoyt es.
Mega schön. Ich glaube, das sind einfach so die richtigen Bali-Vibes jetzt am Ende nochmal.
Total.
Sehr cool. Ich freue mich schon, Julia, weil das nächste Mal wird dann, ja, schauen wir mal wann, aber auf jeden Fall gibt es bestimmt dieses Jahr nochmal einen Podcast von uns gemeinsam.
Gerne.
Jedes Mal ganz toll, was da passiert. Und ich glaube auch für viele in diesem Format einfach nochmal anders, wie wenn sie dir vielleicht eh schon folgen. Man nimmt das ja doch nochmal anders wahr über dieses Audioformat auch und so. Also richtig cool. An der Stelle auch an alle, die dabei waren, ein großes Dankeschön. Lasst uns Liebe da und ja, teilt gerne die Folge, wenn sie euch taugt, mit euren Leuten. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dankeschön, ciao, ciao.